ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Ich bin Irina Grabowski, hallo, und das ist der Tag in Berlin und Brandenburg, und der hat heute Morgen in Berlin mit einem schweren Unfall in Johannisthal begonnen. Auf der Stubenrauchstraße stießen ein BVG-Bus und ein Rettungswagen zusammen. 16 Menschen sind verletzt. Die Polizei ermittelt noch die Unfallursache. RBB-Reporterin Miriam Keuter war vor Ort.
Zur genauen Unfallursache ist noch nichts bekannt. Die Ermittlung hat jetzt das Verkehrsunfallkommando der Berliner Polizei übernommen. Die haben den ganzen Kreuzungsbereich hier heute Morgen auf der Stubenrauchstraße, Ecke Springbornstraße, wo der Unfall stattgefunden hat, vermessen. Und natürlich wird auch die digitale Aufzeichnung aus dem am Unfall beteiligten Rettungswagen ausgewertet. Das ist quasi sowas wie die Blackbox der Feuerwehr. Dort wird jede Bewegung registriert. Es war wohl so, dass das Rettungsfahrzeug mit Blaulicht und Sirene unterwegs war heute Morgen gegen 6:45 und dann auf der Kreuzung hier mit dem BVG-Bus der Linie 160 zusammengestoßen ist. Alexander Berg von der Feuerwehr.
Der Rettungswagen war auf Alarmfahrt zu einem Notfall, Stichwort, und dabei kam es vermutlich zu dem Verkehrsunfall. Wie es dazu kam, ermittelt aber die Berliner Polizei.
Ich habe auch mit einem Anwohner gesprochen hier heute Morgen auf der Stubenrauchstraße, Dieter. Er hat mir erzählt, dass ihm sofort heute Morgen klar war, da ist was Dramatisches passiert. Das hat er gleich gehört.
Das war ein richtig lauter Knall. Können sich ja vorstellen, hier so ein Krankenwagen und so ein Bus, das ist alles Blech. Und das scheppert natürlich. Das ist ein ungewohnter, dumpfer Knall. Habe ich rausgeguckt und dann habe ich gesehen, hier stand ein Bus und das war's.
Der BVG-Bus war zum Zeitpunkt des Unfalls voll besetzt gewesen, unter anderem auch mit Schulkindern. 12 Personen wurden leicht verletzt, darunter die Busfahrerin und der Fahrer des Rettungswagens. 4 weitere schwer verletzt. Insgesamt kamen 9 Menschen in Krankenhäuser. Es muss tatsächlich ein heftiger Zusammenstoß gewesen sein. Die ganze Front des BVG-Busses war kaputt. Die Frontscheibe auf der einen Seite total gesprungen. Offenbar ist der Bus in die linke Seite des Rettungswagens gekracht. Beide Fahrzeuge konnten zwar selbstständig noch von der Straße runterrollen, wurden dann aber abgeschleppt. Und nach mehr als 3 Stunden konnte der Kreuzungsbereich wieder freigegeben werden.
Das war unsere Reporterin Miriam Keuter über den Zusammenstoß eines BVG-Busses mit einem Rettungswagen in Berlin-Johannisthal. Und die Berliner Verkehrsbetriebe haben in einem Statement Folgendes mitgeteilt. Ich zitiere: Wir sind von dem schrecklichen Unfall betroffen. Unsere Gedanken sind bei den Verletzten und ihren Familien, sowie bei unserer Kollegin, die bei dem Unfall ebenfalls verletzt wurde. Zitat Ende. Solarstrom. In Berlin soll davon immer mehr produziert werden. Und zuletzt ist der Ausbau der Photovoltaik richtig in Fahrt gekommen. 40% plus beim Bau neuer Anlagen hat der Senat für das letzte Jahr, also für 2023, verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr. Aber ausgerechnet bei Schulen und Sporthallen, also öffentlichen Gebäuden, hakt es. Das geht aus einer parlamentarischen Anfrage der SPD-Fraktion hervor, die dem RBB exklusiv vorliegt. Nur ein Bruchteil der Schulen hat demnach ein Solardach. Und das, obwohl es gesetzlich vorgeschrieben ist. RBB24 Landespolitikreporter Jan Menzel dazu.
Gefühlt wird fast jede Woche irgendwo in Berlin eine neue Schule offiziell eingeweiht. Die Schulbauoffensive läuft, doch wer genauer hinsieht, erkennt, längst nicht jeder Neubau hat eine Photovoltaikanlage. Die umweltpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion Linda Vierecke kann sich da nur an den Kopf fassen.
Ich weiß, dass das eine riesige Herausforderung ist, aber ich wundere mich schon sehr, dass also quasi Schulbauten, die in den letzten Jahren erst fertig geworden sind, immer noch keine Solarpaneele auf dem Dach haben. Also gerade die Neubauten, die müssen doch mit Solarenergie versorgt werden.
Zumal die Gesetzeslage das genauso vorschreibt. Laut Energiewendegesetz müssen bis Jahresende alle geeigneten Dächer öffentlicher Gebäude mit Solaranlagen bestückt sein. Ausnahmen gibt es nur, wenn die Statik dies nicht zulässt, Dächer verschattet sind oder Sicherheitsbedenken, etwa bei Gefängnissen, dagegen stehen. Die Anfrage der SPD-Fraktion zeigt nun, nur ein Bruchteil der Schulen und Sporthallen ist mit Solaranlagen ausgestattet. Selbst auf Schulbauten, die gerade erst neu errichtet wurden, fehlt die Photovoltaikanlage. Lediglich Friedrichshain-Kreuzberg, Charlottenburg-Wilmersdorf und Spandau melden, dass Solarmodule auf allen neuen Schulen von Anfang an mit installiert wurden. Andere Bezirke berichten von technischen Problemen oder betonen, so wie Reinickendorf, das neue Gebäude ja PV-ready sein, also bereit für Photovoltaik. Der energiepolitische Sprecher der Grünen, Stefan Taschner, wertet das als Etikettenschwindel.
PV-Ready nützt keinem irgendwas. Da reden wir im Prinzip über ein Leerrohr, das von Dach in den Keller geht. Vollkommen unverständlich, warum sich manche Bezirke nicht an Recht und Gesetz halten. Wir haben die Solarpflicht.
Ärgerlich findet auch Daniel Buchholz die verschleppte Solarwende an den Schulen und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Zum einen könnten mit Solarstrom die Energiekosten, die an manchen Schulen mehr als 100.000 Euro im Jahr betragen, deutlich gesenkt werden, sagt Buchholz, der früher für die SPD im Abgeordnetenhaus saß und jetzt für das Umweltinstitut UHU Schulen in Sachen Energiewende berät. Zum anderen verschenken selbst Schulen, die eine Solaranlage auf dem Dach haben, oft die Chance, Energiewende mal ganz praktisch in den Physik- oder Gesellschaftskundeunterricht zu integrieren.
Und das noch Schlimmere ist, dass eben auch keine Begeisterung für Klimaberufe geweckt wird, weil die Kids gar nichts davon erfahren, was es alles Tolles schon an ihrer eigenen Schule gibt.
Weder die Bauverwaltung noch die Wirtschaftsverwaltung konnten auf RBB-Anfrage sagen, wie der Solarausbau nun beschleunigt werden kann. Man werde aber der Vorbildfunktion der öffentlichen Hand gerecht, hatte die Wirtschaftsverwaltung in der Parlamentsanfrage schriftlich mitgeteilt, dadurch, dass das Land auf seinen Gebäuden für rund ein Fünftel der 2023 in Berlin neu gebauten Photovoltaikanlagen gesorgt habe.
Das war Jan Menzel zum schleppenden Bau von Solaranlagen auf Schuldächern in Berlin. Ja, und wo wir gerade beim Bauen sind. Holz als Baustoff wird immer beliebter. Auch beim Bau neuer Wohnungen kommt Holz immer stärker zum Einsatz. Einer der Vorteile ist eine deutlich bessere Klimabilanz im Vergleich zu Beton. In Eberswalde wurde jetzt das größte Holzmodulwerk Deutschlands eröffnet. Unsere Reporterin Felicitas Montag war dabei.
Holz feiert in der Baubranche eine kleine Renaissance. Zu Recht findet Roland Pirch, Tischlermeister in vierter Generation.
Früher war immer der Bau aus nachhaltigen Werkstoffen mit Kompromissen behaftet, wie ein Lehmhaus, wie ein Strohballenhaus. Aber wir können modern bauen nach Baurichtlinien wie Brandschutz, Schallschutz und so weiter und sind trotzdem nachhaltig. Das ist eine Kombination, die ist selten, aber perfekt.
Der Finofurter arbeitet im Eberswalder Holzmodulwerk als Leiter an der Wandstation. In der riesigen Halle werden unterschiedliche Hausteile aus Holz mit modernster Technik hergestellt. Am Ende werden sie wie Legosteine zusammengesetzt. Serielles Bauen nennt sich das. Innerhalb kürzester Zeit können so Häuser fertiggestellt werden. Nur einer von vielen Vorteilen gegenüber dem konventionellen Bau, findet Pirch.
Es ist ein sich selbst erhaltener Kreislauf. Der Zementbau ist ein natur- und umweltzerstörender Kreislauf.
Die positive Umweltbilanz hat ihren Preis. 10-15% mehr kostet der Holzbau im Vergleich zum Bau mit mineralischen Stoffen, schätzt der Tischler. Bundesbauministerin Clara Geiwitz sieht hier aber Entwicklungspotenzial.
Heutzutage werden die allermeisten Häuser individuell hergestellt mit Handmanufaktur. Und das ist dann pro Stück natürlich sehr teuer. Und wenn wir es schaffen, einfach durch Serienproduktion auch hier Kosteneinsparungen zu machen, dann wird es am Ende für die Mieterinnen und Mieter auch billiger.
Unterstützt wird das Werk mit 13 Millionen Euro vom Land Brandenburg. Dadurch soll Eberswalde auch als Industriestandort gestärkt werden. 100 Arbeitsplätze wurden schon geschaffen. Mehr als 200 sollen es mal werden. Die Arbeitsbedingungen seien gut, berichtet Alexander Buch. Der gelernte Zerspannungsmechaniker arbeitet seit Juli hier.
Weil jeden Tag ist was Neues, man hat neue Herausforderungen. Ist auch anstrengend natürlich, aber es macht Spaß. Wir haben ein echt tolles Team hier, tolle Chefs, das wird was.
Das war Alexander Buch, Zerspannungsmechaniker. Er arbeitet in Eberswalde im größten Holzmodulwerk Deutschlands, das heute eröffnet wurde, offiziell. Ja, und jetzt kommen wir zum Tag der Schiene. Das Bundesverkehrsministerium hat den vor 2 Jahren ins Leben gerufen und eigentlich sind es Tage der Schiene. Ab morgen bis Sonntag gibt es da wieder viele Veranstaltungen, auch in Berlin und Brandenburg. In Elztal etwa beteiligt sich der Bahntechnologie-Campus Havelland. Und was da so los ist, das erzählt Reporterin Heike Schüler.
Es rattert und hupt immer irgendwo auf einem der zig Gleise am Bahnhof Elztal. Loks werden umgesetzt, neu an Waggons gekoppelt. Sie gehören nicht zur Deutschen Bahn, sondern zur sogenannten bunten Bahn. Das sind Privatbahnen, zum Beispiel die ODEC für den Personenverkehr und die Havelländische Eisenbahn für den Güterverkehr. Morgen und übermorgen darf man diese Firmen näher kennenlernen, sagt der Leiter des Bahntechnologie-Campus Havelland, Andreas Gutschau.
Güterlokomotiven, aber auch Waggons, Personenwagen, sodass man da mal reinschauen kann. Aber auch die Technik, was den Schienenbau, den Gleisbau betrifft, kann man sich dann ganz genau anschauen. Auch ein Fahrsimulator haben wir da. Da kann sich jeder dann auch mal als Triebfahrzeugführer ausprobieren.
Der Bahncampus lädt schon zum dritten Mal ein. Diesmal freut sich der Landrat des Havellands, Roger Lewandowski, auf ein besonderes Ereignis, gleich morgen Vormittag.
Da wird der erste Spatenstich stattfinden für unsere Bahnbildungsakademie, die hier entstehen soll, wo wir Bahnberufe eben auch ausbilden wollen. Das gehört zum Gesamtkonzept des Bahnbildungscampus.
Es dauert noch ein bisschen, bis der Landkreis Gleisbauer, Lokführer und Co. selbst ausbildet. Morgen heißt es erstmal gucken.
Interessierte der Bahnbranche sollen dahin kommen natürlich, aber eben auch Schülerinnen und Schüler, weil es natürlich auch darum geht, dass wir mit dem Tag der Schiene auch versuchen wollen, für Bahnberufe zu werben.
Denn auch diese Branche sucht nach. Und so kommen 30 Aussteller nach Elztal, versichert Bahncampusleiter Andreas Gutschau.
Vom Eisenbahnverkehrsunternehmen über Schieneninfrastruktur, Hochschulen, Aus- und Weiterbildung. Die werden sich hier präsentieren und am Freitag werden vorrangig Schulen hier sein. Über 400 Schüler sind bereits angemeldet.
Aber man darf auch ohne Anmeldung kommen.
Und an dem Samstag machen wir so einen kleinen Familientag. Da können sich auch Eltern, Kinder, die noch in jüngerem Alter sind, gerne über die Eisenbahnthemen informieren.
Der Tag der Schiene morgen und Sonnabend auch am Bahnhof Elztal im Havelland. Der Eintritt ist frei.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Reerdigung, das ist eine relativ neue ökologische Bestattungsalternative, bei der der Körper in einer Art Kokon abgeschlossen wird und durch ein bestimmtes Verfahren in 40 Tagen zu vollwertiger Erde wird. Erfinder der Reerdigung und Mitbegründer eines Berliner Start-ups, das diese Art der Bestattung als einziges Unternehmen europaweit anbietet, ist Pablo Metz.
Wenn ein Baum stirbt, wird er auch zu Erde. Und den Prozess haben wir uns genau angeschaut, auch mit verschiedenen Experten von Universitäten, von Unternehmen, die sich damit auskennen, die da Experten drin sind.
Bisher ist die Bestattungsart der Reerdigung nur in Schleswig-Holstein erlaubt. Aber der Berliner Bestatter Erik Wrede durfte jetzt eine Reerdigung einmalig durchführen. Schauplatz: Domkapelle in Mitte. In einer Stunde findet hier die Trauerfeier für Astrid statt. Eine verstorbene Krankenschwester mit großem Herz für Mensch und Natur, die sich diese Art der Bestattung ausdrücklich gewünscht hat. Ihr schlichter Holzsack wird in die Kapelle gebracht, dann aber nur Astrids Körper in einen großen, taillenhohen und ovalen Behälter vor dem Altar gelegt. Dieser Behälter ist mit duftendem Heu ausgelegt und außen mit Holz verkleidet. Reerdigungserfinder Pablo Metz bedeckt den Leichnam mit einer sandartigen Substanz, gemeinsam mit Bestatter Erik Wrede, der ein Anhänger dieser neuen Beerdigungsform ist.
Von der positiv gesehen Penetranz, mit der die dieses Projekt vorantreiben, ziehe ich meinen Hut, weil ich weiß, wie groß auch die Barrieren sind, gegen die sie laufen, gerade bei klassischen Bestattern. Aber dann gibt es andere Türen, die aufgehen, wenn ich höre, wie positiv die Kirchen darauf reagieren, was hier passiert. Und ich wünsche ihnen wirklich alles Glück und unterstütze das total, dass dieses Projekt überall nicht nur ein Projekt, sondern auch mit ein Standard werden kann.
Und so funktioniert der Prozess des menschlichen Kompostierens. In den sargähnlichen Kokon, gefüllt mit einem Substrat aus Pflanzenresten, wird der Leichnam unbekleidet gelegt. Mikroorganismen verwandeln den Körper innerhalb von 40 Tagen in humusartige Erde. Noch in der Kapelle beginnt dieser Prozess, zeigt Pablo Metz, Bestatter Erik Wrede.
Dann merkst du, dass es auch schon ein bisschen warm wird.
Okay, das heißt, hier sind schon Mikroorganismen.
Genau, bei der Arbeit. Und wir haben jetzt obendrauf eine dünne Schicht nochmal trockenes Heu und Stroh gelegt mit ein paar Blumen, damit es einfach schön ist, wenn man reingebettet wird.
Okay.
Ne, weil es geht jetzt um Astrid und da soll es schön sein.
Dass diese ökologische Bestattung der Reerdigung heute in Berlin erstmal nur ein Pilotprojekt mit Sondergenehmigung ist, liegt daran, dass es viele Kritiker gibt, vor allem in der Politik. Werden chemische Stoffe freigesetzt? Was geschieht mit den Rückständen von Medikamenten im menschlichen Körper, während er kompostiert wird? Unnötige Bedenken, findet Start-up-Gründer Pablo Metz.
Das ist ja bei der klassischen Erdbestattung auch so, dass das alles in die Erde geht. Wir haben den großen Vorteil, dass die Mikroorganismen 40 Tage in diesem geschlossenen Behältnis schon arbeiten können. Es entstehen natürliche Temperaturen von über 70 Grad und so werden ganz viele Medikamente schon abgebaut. Man findet sicherlich noch Spuren davon, aber sie sind viel mehr abgebaut, als wenn ich sie gleich in der Erde beisetzen würde.
Bestatter Erik Wrede sieht in der Reerdigung eine positive Alternative zu anderen Bestattungsformen.
Ich glaube, das sind Wünsche, die vor allen Dingen von Menschen kommen, die sagen, was passiert eigentlich mit meinem Körper und was möchte ich vielleicht auch als Fußabdruck hinterlassen? Und wenn ich sage, ich möchte möglichst naturverbunden beerdigt werden, ist das sicherlich eine Form, die man Menschen ans Herz legen kann.
Die verstorbene Krankenschwester Astrid findet ihre letzte Ruhestätte nicht hier auf dem Domfriedhof in ihrem geliebten Berlin, sondern auf einem Friedhof in Schleswig-Holstein, dem einzigen Bundesland, das die Reerdigung erlaubt, bisher zumindest.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Irina Grabowski.
Bleiben Sie auf dem Laufenden, bleiben Sie neugierig. Und wenn es mal etwas literarischer sein soll, dann haben wir diesen Podcast für Sie. Orte und Worte. Ein Buch, ein Ort, eine Begegnung. Immer donnerstags mit einer neuen Folge in der ARD-Audiothek.